The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 21. November. Der berühmte Sesamstraßen-Song sagt den Kindern, wie Kinder zu sein haben. Wissbegierig. Und die Welt ist doch bitteschön als große Schule zu begreifen und immer schön Fragen stellen. Sonst bleibt man dumm. Die Universität Leipzig hat jetzt gemeinsam mit der Robert-Bosch-Stiftung den Spieß umgedreht und Schülerinnen und Schüler befragt. Nicht fragen lassen, sondern sie befragt, was die denn so denken und fühlen. Und herausgekommen ist das aktuelle Schulbarometer. Über 1500 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 17 haben Fragen beantwortet. Zu ihrer Sicht auf die Schule an sich, zu ihrer Sicht auf die Welt, aber auch auf das Thema Leistung und auf die lieben Mitmenschen. Das Ergebnis muss uns überraschen, denn die Kinder schauen deutlich weniger depressiv auf die Welt als ihre Eltern oder als die Medien. Drei Dinge sind bemerkenswert. Erstens, die selbst eingeschätzte Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen ist wieder gestiegen. Drei Viertel finden ihr Leben okay oder sogar sehr gut. Nur ein Viertel schaut weniger froh auf das Leben. Ein wichtiger Grund dafür sind laut der Studie die Sorgen rund um die Kriege und die Ukraine und natürlich auch die Eingriffe des Menschen in das Klima. Zweitens, der Leistungsdruck ist für ein Viertel der Schülerinnen und Schüler belastend. Aber, jetzt drehen wir es rum, für drei Viertel ist es völlig in Ordnung. Sie kommen gut klar mit der Schule und auch mit dem, was da gefordert wird. Die Klage ist der Gruß der Kaufleute, heißt es ja oft. Aber die Klage ist eben nicht der Gruß der Kinder. Die wollen sich durchaus anstrengen und sie wollen auch gefordert werden. Professor Ingo Frohböse ist Sportwissenschaftler. Und er hat bei The Pioneer im Interview schon vor einiger Zeit kritisiert, dass der deutsche Leistungsgedanke gerade im Kindersport aus falschen Gründen verwässert wird.
Leistung macht ja auch Spaß. Ich weiß nicht, warum Leistung nicht Spaß machen sollte. Das verstehe ich nicht ganz. Und Kinder wollen sich ja messen. Wenn wir Kinder spielen lassen, dann gehen sie immer in eine Wettkampfsituation hinein. Sport macht ja sehr viel Persönlichkeitsmerkmale, die ausgeprägt werden. Und das passiert natürlich auch in den ersten Jahren. Wieder aufstehen, also auch eine Niederlage kennenlernen, also auch mal Verlust. Und vor allen Dingen vielleicht auch mal Ärger zu beherrschen, Respekt, Toleranz, Fairness, all das sind ja Fähigkeiten, die im Sport gelernt werden müssen und das so früh wie möglich. Und das heißt letztendlich, wenn wir das eben nicht mitschulen und das mindestens bis zum 10. Lebensjahr, dann haben wir echte Probleme.
Die Studie der Robert-Bosch-Stiftung zeigt auch, manche Dinge ändern sich nie. Alle, die zur Schule gegangen sind, wissen, dass der Banknachbar, der Klassenstärkste, der Schlaueste und, naja, natürlich der Lehrkörper an der Tafel vorne das eigene Leben nachhaltig geprägt haben. Das ist auch heute so. Kinder und Jugendliche lieben am meisten am Schulleben das Treffen, nämlich von Freunden und Mitschülern. Aber auch die Beziehung zu den Lehrern, sofern diese nett sind. Kritik gibt es natürlich in dieser Studie auch. Aber die Mehrzahl lobt eben. 60% der Schüler sagen, die meisten Lehrkräfte würden nachfragen, ob die Kinder auch wirklich alles verstanden haben. Sehr gut. Rund 70% der Schüler bekommen ein Feedback, was sie besser machen könnten. Ebenfalls sehr anständig. Und 70% der Kinder und Jugendlichen sagen, dass sie die Möglichkeit haben, Probleme im Klassenverbund mit der Lehrkraft zu besprechen. Vorbildlich. Also, unsere Schulen sind baulich marode, aber der Lehrkörper, der lebt. Da fließt Saft und Kraft durch die Knochen. Den alten Lehrertypus, den Fall autoritärer Knochen, den gibt's nur noch bei Heinz Rühmann in der Feuerzangenbowle.
Mager, meine Herren, sehr mager. Ich glaube, es ist das Beste, wir fangen noch einmal mit dem kleinen ABC an.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Philosoph Professor Peter Sloterdijk hat auf unserem Medienschiff Einblick gewährt in seine Gedanken zum Zeitgeist und zur neuen Ära Donald Trump.
Also wenn das Projekt lautet Ende aller Dinge, sind wir auf einem guten Kurs. Nicht?
Anne Schwedt in New York weiß ganz genau, wie es um den Börsenshootingstar Nvidia bestellt ist und eine neue Reiseindustrie organisiert die Suche nach der eigenen Vergangenheit. Und dann wäre noch über McDonald's zu reden. Dort hat man sich wieder mal einen sehr merkwürdigen Marketing-Gag einfallen lassen. Ich denke, also bin ich. Das ist eine ewige Gewissheit. Der Philosoph Peter Sloterdijk lebt diesen Grundsatz vor. Er denkt, er spricht, er ist da. 77 Jahre alt, aber hellwach. Eine Instanz des intellektuellen Lebens in Deutschland. Er war über 10 Jahre Rektor der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und lehrte dort Philosophie und Ästhetik. In diesem Jahr hat er in Paris an einer öffentlichen Hochschule eine Vorlesungsreihe gehalten. Das neueste Werk des Schriftstellers und Philosophen fasst diese Vorträge aus der französischen Epoche, wenn man so möchte, zusammen und trägt den Titel »Der Kontinent ohne Eigenschaften« Lesezeichen im Buch Europa. Er war zu Gast vor Publikum auf unserem Medienschiff Pioneer 2. Ein wunderbarer Abend war das, über den es heute Morgen zu berichten gilt. Ja, vielen Dank an Sie alle fürs Kommen. Herzlich willkommen, Peter Sloterdijk.
Vielen Dank.
Wir hören jetzt Auszüge. Die Langversion des Gesprächs mit Peter Sloterdijk gibt es für Pioneers am Samstag. Der Mann widersetzt sich der immer stärker werdenden Verkürzung von Gedanken in Zeiten von X und von Instagram. Er entwickelt seine Gedanken beim Sprechen. Man kann ihm zuhören beim Erarbeiten, auch Bearbeiten seiner Innerlichkeit. Auszüge gibt es hier und jetzt, zum Beispiel über das politische Gefühl in unserer Welt, gerade mit Blick auf die USA. Manche gehen jetzt politisch ins Exil. Donald Trump ist gewählt, viele Deutsche leiden, viele Amerikaner auch. Ich habe heute gelesen, dass es eine Reederei gibt, die eine Traumreise anbietet, und zwar für 4 Jahre. Für 4 Jahre kann man der Ära Trump jetzt entkommen, mit Gleichgesinnten auf hoher See. Dieses Exil, von dem Sie sprechen, hat sich verdinglicht, verkörperlicht und kann also bezogen werden für schon $40.000. Was ich nicht so teuer fand für ein Jahr. Würden Sie mitreisen, innerlich?
Eine Nacht würde ich vielleicht überstehen, nicht? Aber danach heißt die Devise in die Rettungsboote, nicht?
Ja. Also der Trump, will ich ja fragen, hat Sie nicht so aufgewühlt, hat Sie nicht ins innere Exil getrieben?
Ja, ich habe einen Gedanken reaktiviert, den ich in der ersten Trump-Ära schon mal formuliert hatte, unter missbräuchlicher Verwendung von Klassikerkenntnissen. Denn ich habe mich an die Figur des Mephistopheles aus dem Faust unseres größten Dichters erinnert. Der hat ja die Kunst, die Vorgänge auf der Erde anders zu bewerten, stark vorangebracht, indem er offen ausgesprochen hat, dass alles, was entsteht, auch wert sei, dass es zugrunde geht. Und unter dem mephistopheleschen Gesichtspunkt, nicht, möchte ich sagen, dass in Amerika seit vielen Jahren alles optimal läuft. Also nach Plan, also mephistophelisch gedacht, läuft alles verfahren. Ich weiß nicht, worüber sich die Leute beschweren. Also wenn das Projekt lautet Ende aller Dinge, sind wir auf einem guten Kurs. Nicht? Nur die Leute, die eben Aktien haben, ne? Beziehungsweise die in Dauer investieren, nicht? Also, oder die den Leichtsinn des Bleibenwollens zu sehr ausgebildet haben, die haben jetzt Schwierigkeiten. Oder sie müssen rechtzeitig das tun, was sehr viele Journalisten, übrigens auch in ganz Europa, auffälligerweise im Augenblick praktizieren. Sie legen sich so etwas zu, was ich sozusagen die journalistische Variante der Prepper-Mentalität nennen würde. Ja. Also sie kaufen sich jetzt sozusagen Grundsätze und Vorräte für die nächsten 4 Jahre. Ja, das heißt sie.
Aber die Aktienmärkte, Herr Sloterdijk, ich muss Sie da enttäuschen, Sie sind wahrscheinlich Sparbuchbesitzer, aber die Aktienmärkte laufen hervorragend. Der eine oder andere, der hier vielleicht ein Wertpapier zu Hause in der Schublade hat, wird feststellen, dass Trump dem Aktienmarkt schon mal sehr gut getan hat.
Das ist ja völlig richtig.
Weil, sind Sie Aktionär?
Ich wollte, aber...
Der Weltinnenraum des Kapitals, bin, haben Sie geschrieben, und keine Aktie?
Ja, ich bin wahrscheinlich nur mehr Reaktionär als Aktionär. Ja. Da habe ich irgendwie das Falsche losgezogen. Ja. Was übrigens seit 200 Jahren wundere ich mich eigentlich immer darüber, dass wir in einer Welt leben, in der so eine merkwürdige Form von Physik praktiziert wird, nicht? Wir können bei dem Meisterdenker des 17. Jahrhunderts, Newton, diese klassische Formel nachlesen, Actio est Reactio, worauf alle Mechanik und alle klassische Physik beruht. Also die Reaktion ist ein Kraftausdruck, der durch ein Gleichheitszeichen mit dem Wert der Aktion verknüpft ist. Und wir leben in einer Welt, in der sozusagen es nur noch Aktion oder Aktien geben soll und keine Reaktion. Ja? Die neue Physik verbietet die Reaktion. Ja.
Und dann habe ich mit Sloterdijk über unseren Kontinent gesprochen, über dieses Europa eben, das wirtschaftlich so stark und gewichtig ist, aber politisch sich nicht wirklich verortet in dieser komplex gewordenen Weltpolitik. Der Kontinent ohne Eigenschaften. Ihr Buch, noch nicht mal ausgeliefert, Herr Sloterdijk, und würde jetzt ja schon eine Überarbeitung vielleicht vertragen. Denn ist dieser Kontinent ohne Eigenschaften nicht jetzt herausgefordert, diesen Status, keine Eigenschaft zu haben, zu verändern und eine Eigenschaft, einen Charakter, angefangen vielleicht von der Wehrhaftigkeit, aber nicht nur dort, zu entwickeln? Also will sagen, ist nicht das auch zu apodiktisch formuliert, der Kontinent ohne Eigenschaften, müsste es nicht heißen, das macht kein Verlag mit, Kontinent derzeit noch nicht ohne Eigenschaften, Kontinent in der Entwicklung von Eigenschaften?
Ja, Sie haben recht, verlegerisch wäre es eine Katastrophe, nicht? Aber unter allgemeinen Gesichtspunkten lässt sich der Titel schon verteidigen. Es gibt ja zwei Wege zur Eigenschaftslosigkeit. Und ich habe nur den zweiten, den plausibleren, gewählt. Ein Gegenstand wie der europäische, der so chamäleonisch ist, so farbenreich und der all dem gleicht, was immer der Hintergrund ist. Nicht? Oder das Wesen des Chamäleons besteht ja eben darin, dass es gelernt hat, in beliebigen Kontexten unscheinbar zu werden, unauffällig zu werden, was übrigens eine fantastische Qualität ist, die, glaube ich, auch Geschäftsleuten sehr nahelege. Ja. Aber wie auch immer, Eigenschaftslosigkeit kann sich zeigen in einer Überfülle von Eigenschaften. Ich zitiere aber gleichzeitig nach einer anderen Seite, das haben viele Leser begriffen, obwohl man nicht sicher sein kann, ob unter den heute lebenden
Noch Leser sind
und vor allem solche, die Robert Musils Roman, der 1930 publiziert wurde, den Mann ohne Eigenschaft wirklich gelesen haben. Denn dessen Grundgedanke geht ja in eine andere Richtung. Ne? Experimentiert als moderner Mensch mit mittelalterlicher, spätmittelalterlicher Mystik und sagt, wenn der Mensch selber völlig willenlos wird, wenn er sich selbst völlig loslässt und damit das erreicht, was Meister Eckhart Gelassenheit nennt, also in dem großen Sinn des Wortes, dann entsteht im Sein eine Stelle, die Gott sozusagen als Herausforderung zur Intervention empfinden wird. Denn auch Gott hat Sinn für Freiräume. Und wenn ich es fertig bringe, wirklich nicht mehr zu wollen, dann will er an meiner Stelle. Das ist wie die Grundfigur, die zwischen dem, sagen wir mal, dem 12. Jahrhundert und dem 15. Jahrhundert, bevor Luther auftrat. Ne? Nach Luther spielt diese Figur fast keine Rolle mehr, aber das ganze Mittelalter wird beherrscht von dieser Denkfigur, dass wenn der Mensch nicht will, dann gibt es einen Klügeren, der an seiner Stelle will. Ne?
Aber der hat doch gehandelt, der Klügere. Der hat uns doch vielleicht den Trump geschickt, um uns zu testen. Ja, uns Europäer.
Ja, gut, ich meine, wenn
um uns das Wässrige, dieses Fluide, wenn, das ja, Sie ja beschreiben, ja, zu nehmen. Uns,
ja, na gut, aber dann ist er natürlich nicht nur Theologe, sondern auch ein bisschen Satanologe. Ja, er lässt den exekutiven Bereich sozusagen von der teuflischen Außenstelle erledigen, nicht? Während die himmlische Zentralregierung den ganzen Vorgang eher kontemplativ verarbeitet, ja? Wie man das auch von ihr erwartet. Aber wissen Sie, ohne diese Denkfigur, dass der Mensch willenlos wird, und dass eine höhere Intelligenz an seiner Stelle agiert. Ohne dies gäbe es ja zum Beispiel den modernen Staat nicht. Die Idee des Beamten ist ja nur eine Säkularisation dieser Idee, dass der Mensch willlos werden muss, damit Klügeres als er selbst an die Macht kommt. Ja? Denken Sie an den Steuerbeamten, der noch viel besser weiß.
Ungern, aber ja.
Ja, aber ja, weil der Steuerbeamte ist ein Derivat der mittelalterlichen Mystik. Letztes besser weiß, was mit ihrem Geld geschehen soll, als sie selber.
Ja.
Ja, weil sie würden es ja wahrscheinlich nur egoistisch investieren. Aber
noch schlimmer konsumieren.
Aber dass es einen Beamten gibt, der selbstlos genug ist, ihr Geld wegzunehmen, aber nicht für sich, sondern um es klüger zu verwenden, als sie es jemals zu verwenden imstande wären. Das ist angewandte Mystik, verstehen Sie?
Das ganze Interview, wie gesagt, am Samstag for Pioneers Only. Danke fürs Dabeisein. Übrigens, wenn Sie in einem Monat noch nicht wissen, was Sie Ihren Liebsten zu Weihnachten schenken sollen, ein The Pioneer Geschenk-Abo, finde ich, geht immer.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß keiner besser als unsere Börsenexpertin Anne Schwedt. Also schalten wir doch einfach nach New York zu unserer Frau an der Wall Street und wünschen einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, Nvidia hat die Bücher aufgemacht und du hast da reingeschaut. Sag uns, wie geht es diesem neuen KI-Giganten?
Immer noch megamäßig gut, Gabor. Nvidia konnte im dritten Quartal erneut beeindruckende Ergebnisse vorlegen und die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 94%. Besonders stark war das Datencenter-Geschäft mit einem Umsatzplus von 112%. Trotz der super Zahlen ging es für die Aktien im nachbörslichen Handel um 2,5% nach unten. Das liegt einfach daran, dass die Anleger extrem verwöhnt sind von den Nvidia-Zahlen. Es gab ja auch schon Quartalsergebnisse, wo ein deutlich höheres Umsatzplus verkündet wurde. Außerdem ist die Aktie auch seit Jahresanfang schon um knapp 203% im Plus. Von der Nvidia-Führung hieß es trotzdem, dass das KI-Zeitalter im vollen Gange sei. Die Nachfrage nach den neuen Chip-Generationen würde das Angebot weit übersteigen.
Auch bei Ford gibt es ja Neuigkeiten und die betreffen dieses Mal auch uns Deutsche. Hier sollen tatsächlich viele, viele Stellen abgebaut werden. Anne, sag uns, was ist bei Ford los? Was steckt dahinter?
Ja, der amerikanische Autobauer will bis Ende 2027 4.000 Stellen abbauen, davon 2.900 in Deutschland, hauptsächlich im Kölner Werk. Da werden ja zwei E-Automodelle hergestellt. Ford begründet das mit hohen Verlusten im Pkw-Segment und den hohen Kosten der Umstellung auf Elektroautos. Zudem sieht das Unternehmen strenge CO2-Emissionsziele als Hindernis für das Geschäft mit Verbrennungsmotoren. Und auch, dass die Nachfrage nach E-Autos nach dem Wegfall staatlicher Förderungen gefallen ist, belastet den Konzern. Ford hat in den letzten beiden Jahren knapp 2 Milliarden Euro in den Kölner Standort investiert, um Elektroautos zu produzieren. Aber trotz dieser Investitionen konnten die Erwartungen nicht erfüllt werden, weil die Verkaufszahlen hinter den Prognosen zurückblieben. Die Ford-Aktie schloss gestern in New York mit einem Minus von 2,9%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass manche McDonald's-Fans nicht genug bekommen von den fettigen, salzigen, aber auch süßen Gerüchen dieser Fastfood-Kette. Während die meisten froh sind, nach dem Besuch eines Burgerladens wieder frische Luft zu schnappen und nicht nach Frittenfett zu riechen, ticken die Österreicher anders. Die nehmen den Duft gern mit nach Hause, offenbar. Der Konzern reagiert. Die neuesten Produkte auf der McDonald's-Karte sind Duftkerzen. Dieses Jahr heißt es also Adieu Tannennadelduft. In den Wohnzimmern der Österreicher, vielleicht besser vieler Österreicher, riecht es jetzt nach Frittenfett, nach der süßen Vanille eines McFlurry-Eisbechers. Oder wir riechen die Apfel-Zimt-Note einer warmen McDonald-Apfeltasche. Besonders Letzteres kommt gut an. Die Redaktion des Blattes Standard hat die Duftkerzen tapfer getestet und beschreibt die Apfeltaschen-Duftkerze als am erträglichsten. Dagegen ist der Crispy Potato Duft, so heißt das gute Stück in der Duftkerze, das eben an frisch frittierte Pommes erinnern soll, dieser Duft ist eher enttäuschend, sagt der Standard. Es erinnert laut Test eher an altes Fett und kalte Pommes. Doch für die echten Liebhaber ist das bestimmt eine Duftreise wert. Aber aufpassen, diese Kultkerzen sind nur für die wirklich großen Fans gedacht oder die mit dem ganz großen Hunger. Denn nur als McDonald's-Mitglied oder beim Kauf eines der großen Menüs gibt's diese Duftkerzen. Und wer es nicht in eine Filiale schafft, der kann die Kerzen im Internet bestellen für eine sehr stolze Summe, wie ich finde, bis zu 50 Euro. Da würde ich vorschlagen, kann man sein Geld doch besser verbrennen. Da riecht man nach Geld oder nach Euro oder nach Papier, aber jedenfalls nicht nach Frittenfett. Besser.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der neueste Reiseboom in den kleinen Dörfern entsteht. Abseits der Metropolen, da wo der Klang von Kirchglocken die Ruhe der Landschaft unterstreicht und die Geschichten von Generationen in den alten Mauern der Häuser verborgen liegen. Dort entfaltet sich ein neuer Trend, der sogenannte Heritage Tourism, also zu Deutsch der Herkunftstourismus. Dieser neueste Hype in der Reisebranche dreht sich eben nicht um Shoppingtouren oder Sightseeing, sondern es geht um die Suche nach der eigenen Vergangenheit, nach den Wurzeln der eigenen Familie.
Spieglein, Spieglein, an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr seid die Schönste im ganzen Land.
Alles beginnt mit DNA-Abstammungstests. Denn diese Tests, die liefern prozentuale Abschätzungen, woher die eigene DNA, also die Familie, stammen könnte. Und plötzlich werden entfernte Länder und sehr unbekannte Dörfer zu potenziellen Heimatorten, die es unbedingt zu entdecken gilt. Und davon, von dieser Suche nach der eigenen Herkunft, profitieren kleinste Gemeinden. Cafés, die sonst nur ein paar Einheimische begrüßen, werden plötzlich zu internationalen Begegnungsorten. Das wahre Ziel dieser Reisen liegt jenseits dessen, was man mit dem Auge sehen kann. Es ist die Suche nach einer Verbindung zu den eigenen Vorfahren, zur Geschichte und manchmal eben auch zu sich selbst. Homeward Bound, Simon and Garfunkel. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for. Ich wünsche Ihnen einen optimistischen Start in diesen neuen Tag. Und morgen begrüßt Sie aus diesem Studio meine Kollegin Chelsea Speaker. Freuen wir uns auf Sie. Bleiben Sie mir auf jeden Fall gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one-night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was. Thoughts escaping home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me.
silently.